Ja, herzlich willkommen, sage ich mir mal. Ja. Ich wusste nicht, ob ich heute hier bin, ja, hätte knapp werden können. War schon ein bisschen nervös, dass ich sogar schon Axel angerufen habe, mache ich selten. Ja. Aber es hat geklappt, Gott hat uns was zu sagen. Ich würde gern mit euch an diesem trüben Sabbat gerne eine etwas trübe Geschichte lesen. Ich weiß nicht, ob ihr hergekommen seid, weil ihr sagt, ich brauche jetzt mal eine freudige Predigt. Heute gibt es eher was zum Nachdenken. Was aus dem Alten Testament? Im Buch Richter, 11. Kapitel, steht folgende Geschichte. Da kam der Geist des Herrn über Jephtha. Er zog durch das Land Gilead und Manasse und nach Mizpah in Gilead und zog von Mizpah aus gegen die Ammoniter. Jephtha legte dem Herrn ein Gelübde ab. Er versprach, wenn du mir den Sieg über die Ammoniter schenkst, will ich dem Herrn das Erste geben, das mir aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, wenn ich wohlbehalten von den Ammonitern heimkehre. Ich will es als Brandopfer darbringen. Jephtha führte sein Heer gegen die Ammoniter und der Herr schenkte ihm den Sieg. Es gelang ihm, die Ammoniter vernichtend zu schlagen, von Aroer bis Minnit, 20 Städte, sogar bis Abel-Keramim. Auf diese Weise unterwarf Israel die Ammoniter. Als Jephtha nach Mizpah heimkehrte, lief ihm seine Tochter entgegen. Sie schlug das Tamburin und tanzte vor Freude. Sie war sein einziges Kind. Er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Als er sie erblickte, zerriss er vor Kummer seine Kleider. Meine Tochter, rief er aus, mir bricht das Herz. Was für einen Kummer bereitest du mir? Denn ich habe dem Herrn ein Versprechen gegeben und kann es nicht mehr zurücknehmen. Sie antwortete, Vater, du hast dem Herrn ein Versprechen gegeben. Du musst mit mir tun, was du vereinbart hast. Denn der Herr hat dir zur Rache an deinen Feinden, den Ammonitern, verholfen. Und sie bat ihren Vater, erlaube mir nur eines, lass mich noch in die Berge hinaufgehen und 2 Monate lang mit meinen Freundinnen weinen, denn ich werde als Jungfrau sterben. So geh, sagte Jephtha, und er ließ sie für 2 Monate fortgehen. Sie und ihre Freundinnen gingen in die Berge und weinten, weil sie nie einem Mann gehören würde. Als sie nach 2 Monaten nach Hause zurückkehrte, hielt ihr Vater sein Gelübde und sie starb als Jungfrau. So wurde es Brauch in Israel, dass die jungen Israelitinnen sich jedes Jahr für 4 Tage zurückziehen, um die Tochter von Jephtha aus Gilead zu beklagen. Wenn ich diese Geschichte höre, dann mag ich schon ein bisschen weinen, oder? Ist gar nicht so einfach. Was ist eigentlich passiert? Die Richterzeit war eine sehr turbulente Zeit für das Volk Israel. Und da hat das Volk Israel erlebt, immer dann, wenn ich mit Gott einer Meinung bin, immer dann, wenn sich das Volk Gott unterstellt hat, ging es dem Volk gut. Und immer dann, wenn sie dachten, sie können die Dinge alleine managen und meinten, auch andere Götter sind auch ganz nett, dann hat das nicht funktioniert. Und dann fuhr das Volk Israel in so ein Tal runter und immer wenn man so die Talsohle erreicht hat, fingen sie an zu heulen und zu jammern und Gott die Ohren voll zu blasen und zu sagen, oh, lieber Gott, du musst uns helfen, du musst uns helfen. Und Gott ging dann hin und beauftragte einen Retter und der kam dann und hat die Nummer wieder ins rechte Licht gerückt. Ist irgendwie ein bisschen so wie in unserem Leben, oder? Ne? Wenn wir so auf dem Scheitelpunkt des Glücks sind, dann geht es uns gut, dann haben wir es drauf, dann können wir alles. Und dann gibt es so Phasen, wo dann plötzlich nichts mehr gelingt, wo du denkst, hä, was ist jetzt los? Ja, nichts klappt mehr, irgendwie geht alles schief, irgendwie so und wir stellen plötzlich fest, da gibt es ja noch unseren Gott, den könnte ich doch fragen, ob der mir hilft. Und dann fangen wir an zu denken. Und in so einer Phase war das Volk Israel auch gerade. Sie haben wieder gejammert, die Ammoniter haben sie bedrängt und ihre Städte überfallen. Und Der Jephthah ist auserkoren und der Geist Gottes kam über Jephthah. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, was da so gewesen ist. Aber das ist so ein bisschen die Begrifflichkeit, die im Alten Testament benutzt wird, wenn man zum Ausdruck bringen will, da hat jemand von Gott einen ganz konkreten Auftrag bekommen. Ja, der Geist ist zu Jephthah gekommen und er ist vom Geist ergriffen, das heißt von den Zielen Gottes ergriffen und er wollte jetzt handeln. Und was hat Jephthah gemacht? Er hat die Leute um sich geschart und ist mit seinem Heer gezogen. Und bevor es in die Schlacht ging, in die entscheidenden Schlachten ging, hat man noch einmal durchgeschnauft. Kennt ihr das? Vor diesen großen entscheidenden Momenten. Ich weiß nicht, ob ihr so Prüfungsangst habt oder so, vor den großen Prüfungen den Abend vorher, gruselig, oder? Was man sich alles ausmalt, was in der Prüfung passieren könnte und welche Fragen dran sein könnten. Und der Jephthah, der sitzt da und denkt auch, Gott, was kann jetzt passieren in der Schlacht? Ja, du hast einen Auftrag für mich. Ich soll das machen. Aber er wusste auch, dass es keine Garantie ist, dass er mit dem Leben davonkommt. Ja, man kann auch Held sein, wenn man tot ist. Und die meisten Helden sind ja tot. Ja, wir haben ja wenig Helden, die leben. Ja, die meisten Helden sind gestorben. Und meistens auch bei dieser Tat, wo sie heldenhaft hervorkommen. Und dem Jephthah, ja, der hatte so ein ungutes Gefühl. Und er hätte gesagt, vielleicht bin ich auch so ein Held, ja, der jetzt so in der Schlacht dann stirbt. Und der Jephthah wollte nicht sterben. Aber er wollte auch nicht einfach abhauen und sagen, Gott, mach du mal dein Ding hier alleine, das ist mir zu risikoreich. Und dann hat er sich überlegt, was mache ich denn? Ich gehe zu Gott und schlage Gott einen Handel vor. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Lieber Gott, wenn du das machst, dann werde ich das und das und das tun. Habt ihr doch schon mal im Kopf bewegt, oder? Könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass ihr sowas noch nie gemacht habt. Ja? Und was will man eigentlich damit erreichen? Damit will man erreichen, dass man Gott bewegt, die Dinge so zu lenken, wie man selber das gerne hätte. Und jetzt, wo wir nicht in der Situation sind, dass wir sowas Gott gerade vorschlagen, lasst uns mal überlegen, welche Erfolgswahrscheinlichkeit sowas hat. Hat das schon mal wirklich geklappt, dass du Gott gesagt hast, also ja Gott, das muss jetzt mal so laufen? Dann hat Gott gesagt, na klar, mach ich, machen wir so. Irgendwie habe ich den Eindruck, in diesen Krisensituationen sind wir bereit, vieles zu glauben. Sind wir bereit, vieles anzubieten, vieles zu machen, ohne den Kopf einzuschalten und zu sagen, hä, warum sollte ich Gott jetzt um sowas bitten? Gott macht sowieso das, was richtig und was er will. Warum sollte ich das tun? Aber der Jephthah macht das und er hat dann diese grandiose Idee, Gott ein Gelübde abzugeben. Ja, Gelübde waren damals sehr populär. Ja, man gab Gott ein Gelübde, um deutlich zu machen, dass man es wirklich ernst meinte, weil ein Gelübde konnte man nicht so einfach zurücknehmen. Schon gar nicht, wenn Jephthah selber es wahrscheinlich auch rumposaunt hat, ja, und irgendjemandem erzählt hat, denn sonst wäre es wahrscheinlich auch gar nicht aufgeschrieben worden. Ja, aber auf jeden Fall wussten die Leute das. Ja, und auch seine Familie wusste das. Ja, können wir nachher an der Reaktion der Tochter sehen. So, und dann geht der Jephthah los und dann passiert das Außergewöhnliche. Israel putzt die Ammoniter weg. Das wird ja nur in 2, 3 Sätzen beschrieben. Aber das ist eigentlich das Grandiose. Weil die Israeliten waren kein mega großes Volk. Die waren nicht bekannt dafür, besonders tolle Kriegsführer zu sein. Ja, das war kein Volk wie die Babylonier oder die Perser oder so, die Ambitionen hatten, die ganze Welt zu regieren. Die Israeliten, das waren Kuhhirten, ja, das waren Bauern, die haben sich einen Knüppel genommen, dann haben sie sich in eine Reihe gestellt und dann haben sie auf die anderen eingeprügelt in der Hoffnung, dass Gott schon den Rest machen würde. Und tatsächlich hat Gott sie 20 Städte einnehmen lassen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man weiß, was es bedeutet, nur eine einzige Stadt einzunehmen. Ja, die Griechen haben versucht, Troja einzunehmen, es ist ihnen nicht gelungen. Ja, nur mit einem fiesen Trick am Ende. Ja, aber die haben da wochenlang, monatelang haben die versucht, da irgendwas zu machen. Und der Jephtha ist hingegangen, der hat 20 Städte eingenommen. Der war ein echter Held. Und dann kommt er nach Hause und dann kommt ihm seine Tochter entgegen und dann rastet es in seinem Hirn ein. Mist. Ja, und kann die blöde Tochter nicht einfach im Bett liegen und schlafen? Ja, oder weg sein oder mit ihren Freundinnen sich irgendwo rumdrücken? Ja, machen sie ja sonst auch. Nee, zum falschen Zeitpunkt, an der falschen Stelle erschienen und große Krise. Und hier machen wir mal einen kurzen Stopp. Und ich bitte euch mal zu überlegen, wie denkt ihr eigentlich über Jephtha? Ist das ein positiver Mensch? Hat er alles richtig gemacht? Ist alles gut bei ihm? Ist von Gott? Geist Gottes kam auf ihn? Er hat den größten Sieg wahrscheinlich der letzten 100 Jahre eingefahren. War ein großer Held. Jetzt kommt er nach Hause, hat Gott ein Gelübde abgelegt, guckt sich das an und sagt, ich muss das Gelübde erfüllen. Ist doch super, der Mann, oder? Ist ein wahrer Held. Warum steht denn die Geschichte im Buch Richter? Weil er so ein großer Held ist, oder? Und dann noch die Tochter. Die Tochter ist ja noch das Beste. Die Tochter liegt dann nicht da und heult, Papa, bitte nicht, bitte nicht. Ja, wie Töchter das immer mit ihren Vätern machen, bitte nicht, bitte nicht. Nee, die sagt einfach, Papa, du musst tun, was du tun musst. Na, ganz ehrlich, Hollywood hätte das nicht besser hingekriegt, oder? Das ist doch eine Ansage, was die Tochter da sagt. Und dann will die Tochter noch eine Schonfrist und die wird gewährt. Und dann kommt sie tatsächlich zurück. Ich wäre abgehauen. Ne? Wie gesagt, zwei Monate Zeit, tschu, ja, wäre ich durchgegangen. Und dann kommt sie zurück und Papa legt sie auf den Brandopferaltar, nimmt sein großes Messer und tack, und sie ist tot. Eigentlich ist die Predigt fertig jetzt, ne? Oder? Super Geschichte. Da kann man den Tag über noch dran kauen, oder? Die kommt ab und zu noch mal hoch und man denkt sich, wofür ist das? Und ich habe so ein paar Fragen an diese Geschichte. Die erste Frage ist, wollte Gott Menschenopfer? Was wäre eure Antwort? Wollte Gott Menschenopfer? Ne? Die Geschichte von Isaak, ne? Das Opfer ihn. Ja. Gibt schon so ein paar Stellen, wo man ein bisschen unsicher werden kann, wie Gott darüber gedacht hat. Nein, es gibt natürlich auch einen Text im dritten Buch Mose, ja, wo Gott sagt, nein, das will ich nicht. Auf gar keinen Fall sollen eure Kinder, eure Söhne und Töchter als Opfer dienen. Auf keinen Fall. Gott will das nicht. Gott will das nicht. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, denn an dieser wichtigen Erkenntnis werden wir jetzt die Geschichte mal durchgehen. Ja? War das Treue, was Jephtha da gemacht hat? Er hat Gott ein Gelübde gegeben und hat das Gelübde gehalten. War das in Ordnung? Hättet ihr das auch gemacht? Wenn man Gott ein Gelübde gibt, darf man dann einfach sagen, ach nee, jetzt, ach komm, komm, lieber Gott, ist ja alles gut gegangen, wir haben den Krieg gewonnen, ja, jetzt sei nicht so, jetzt vergessen wir das einfach mal. So war der Jephtha nicht. Der Jephtha hat gesagt, nein, ich habe Gott ein Gelübde gegeben, dann muss ich mich dran halten. Und was war noch seine Begründung? Habt ihr genau aufgepasst? Ich kann das Gelübde nicht zurücknehmen, hat er gesagt. Ne? Hat er gesagt? Müsst ihr mal im Text nochmal nachlesen. Steht da genau so. Und das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das Gesetz Gottes sagt, auch im dritten Buch Mose, sein Text, kann ich euch nachher sagen, wenn euch der interessiert, da steht drin, dass wenn du Gott etwas gelobst, und ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, und das ist Unsinn, ja, oder das ist nicht wirklich durchdacht gewesen, was du da gemacht hast, dann kannst du das Opfer freikaufen. Auch ein Tier oder ein Mensch. Ja, du kannst dafür eine Summe bezahlen und dann ist die Sache in Ordnung vor Gott. Nein, das macht der Jephtha nicht. Nein, ich kaufe meine Tochter nicht frei. Vielleicht wollte er seine Tochter loswerden. Ja, aber zumindest hat er gesagt, nein, das tue ich nicht. Was sagt uns das über die Treue von Jephtha aus? Ist die gerechtfertigt? Muss man so treu sein? Treue ist doch etwas Gutes. Ist doch gut, wenn man zu dem steht, was man sagt, oder? Geht uns das heute manchmal auch so? Dass man manchmal so Dinge hat, wo man sagt, aber ich habe das mal versprochen, ich habe das mal, wollte das mal so machen und dann halte ich mich da dran und halte das mit dem Gedanken aufrecht, ich habe es versprochen, also muss ich es halten. Ich will treu sein. Wie kann denn einem Mann, der vom Geist Gottes berührt wurde, sowas machen? Vielleicht hat er sich auch gedacht, Gott hat mich inspiriert. Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Da kann ich doch nicht einknicken. Da kann ich doch nicht irgendwas anderes machen. Aber ist das richtig? Ist das so? Ich kenne Menschen, die heute immer noch so leben und auch danach leben und damit auch bestimmte Dinge begründen und sagen, ich muss ja Gott treu sein. Aber was lernen wir aus der Geschichte? Was lernen wir? Was lernen wir über Treue aus dieser Geschichte? War das richtig, was der Jephtha gemacht hat? Seid ihr der Überzeugung, dass das richtig war? Also ich glaube nicht, dass das richtig war. Ich glaube nicht, dass es richtig war, dass er seine Tochter getötet hat. Was sagt denn Gott zu dem Gelübde? Und da kommen wir zum Knackpunkt. Gott sagt gar nichts. Gott sagt gar nichts. Ich mache jetzt mal so einen Vertrag mit der Birgit. Ich sage, Birgit, ja, wenn ich gleich mit der Predigt fertig bin, ja, und ich nicht von euch verhauen werde, ja, dann gehe ich an dein Portemonnaie und dann hole ich mir 100 Euro raus, denn dann habe ich gewonnen. So, alles klar, mache ich gleich. Ja. So, und was sagt die Birgit dazu? Nix. Also, wie ist das im Deutschen? Ne? Wenn man nichts sagt, stimmt man der Sache zu, oder? Hat der Jephtha vielleicht auch so gedacht? Ja, wenn Gott nichts sagt, dann wird das Gott wohl recht sein. Aber bei der Sache müssen wir uns im Klaren sein, bei Jephtha war das gegen das Gebot Gottes, was Jephtha getan hat. Da muss Gott nicht sagen, Jephtha, hä? Was machst du denn da? Muss er nicht. Das Gebot Gottes steht dafür. Und wenn ich etwas Falsches mache, dann muss Gott nicht extra nochmal mit der Posaune kommen und mich wachtröten und sagen, das ist verkehrt, deswegen mache ich das nicht. Nur weil Gott nichts sagt, heißt das noch lange nicht, dass er zustimmt. Habt ihr auch schon mal gedacht? Wenn ihr so eine Frage an Gott habt, ja, wenn du sagst, so, dann glaube ich das und wenn du das anders machst, dann so, bist du so wenn dann, ja, so mach mal irgendwas, Gott. Ja, da gibt es ja diese Geschichte mit der Wolle, ne, außen nass und innen trocken und dann umgekehrt und so, ja, bis man wusste, ob Gott da wirklich gesprochen hat. Das macht Gott ja mit uns nicht, oder? Macht er das mit euch? Redet Gott mit euch? Kommt eine Wolke vom Himmel, kommt ein Blitzstrahl, ja, erwacht ihr plötzlich und eine helle Lichtgestalt steht im Zimmer und erzählt euch dann, was Gott gesagt hat? Nein, macht er nicht. Und beim Jephtha hat das auch nicht gemacht. Und Jephtha hat gedacht, wahrscheinlich hat er gedacht, er macht das Richtige. Und den Gedanken kennen wir doch. Wir haben doch oft den Gedanken, dass wir richtige Dinge tun, oder? Macht ihr Dinge, von denen ihr überzeugt seid, dass sie falsch sind? Das machen wir nicht so gerne. Wir machen doch eigentlich immer die Dinge, von denen wir denken, dass es richtig ist. Ja? Manchmal schlägt unsere Emotion durch und dann brausen wir aus und dann sind wir ein bisschen außer Kontrolle und wissen eigentlich nicht mehr, was richtig und falsch ist. Aber so an sich sind wir ja immer daran interessiert, das Richtige zu tun. Und der Jephtha hat auch gedacht, das Richtige zu tun. Defizitäres Bibelwissen. Der wusste nicht, was in Gottes Gebot gesagt wurde. Der kannte sich nicht aus. Der hat gesagt, oh, ich kann mein Gelübde nicht zurücknehmen. Und dabei muss ich mich fragen, was ist denn das für ein Gelübde? Was für ein Dummzeug hat er denn da gesagt? Wer soll denn bitte schön aus seinem Haus herauskommen? Der Ziegenbock? Das Schaf? Ich weiß nicht, wie oft Ziegen oder Schafe aus deren Haus rauskommen. Ich weiß nicht, vielleicht war auch der Zaun gemeint draußen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hört sich das für mich dumm an. Wenn er gesagt hätte, das erste Tier, was mir begegnet oder so, ja, dann wäre er auf der sicheren Seite gewesen. Und da Gott eh nichts gesagt hätte, wäre es für sein Gelübde auch egal gewesen. Weil sein Gelübde war sowieso egal, weil Gott sowieso gemacht hat, was richtig ist und nicht, was er gewollt hätte. Aber so weit kam Jephtha nicht. Und er hat sich in sowas rein verstrickt von selber, was ich auch kenne. Ja, du bist unsicher. Du fragst dich, wie es weitergehen soll. Du fragst dich, was mache ich denn jetzt? Und du versuchst dir irgendwo so einen Rettungsanker irgendwo hinzupacken. Und du versuchst Gott zu greifen. Und dann versuchst du ihn zu zwingen, zu sagen, lieber Gott, ich will aber so. Und wenn du, dann mache ich doch auch alles für dich. Das muss doch reichen, das muss doch funktionieren. Bei meinen Kindern funktioniert das, ja. Wenn ich denen sage, wenn ihr das und das macht, dann kriegt ihr das und das von mir. Funktioniert. Ja, 80-90% der Fälle funktioniert das. Ja, ja, auch wenn sie den Kopf schütteln oder nicht, das gucke ich gar nicht hin, will ich gar nicht wissen. Ja, ne, das funktioniert. Ja, so kann man machen. Das machen wir doch alle so. Und wir haben doch früher genauso funktioniert bei unseren Eltern. Unsere Eltern haben gesagt, mach mal das. Ja, und du hast es gemacht und dann hast du eine Belohnung gekriegt. Dieses Prinzip funktioniert ja auch. Die Psychologen sagen, natürlich funktioniert das Belohnungsprinzip. So ist das ja auch. Ja, und der Jephtha hat da so ein bisschen gespielt mit Gott und gesagt, aber er hat voll daneben gegriffen. Was sagt mir das über seine Treue jetzt? Was sagt mir das? Darf man dann treu sein? Wann hat Jephtha den Punkt verlassen, wo er sich richtig, richtig in die Schlammgrube begeben hat? An dem Punkt, wo er gesagt hat, es gibt keine Möglichkeit, es zu verändern. Und das Leben ist so, dass es immer eine Möglichkeit gibt. Es gibt keine ausweglosen Situationen. Du hast manchmal den Eindruck, dass du in einer drin steckst. Du siehst die Lösung nicht. Du siehst den Weg nicht. Aber was nicht hilfreich war, ist, dass Jephtha sagt, tada, dann mache ich eben das, was falsch ist. Und tu so, als wenn es richtig wäre. Und ganz ehrlich, da brauchen wir ihn gar nicht für verurteilen. Ich weiß nicht, wie oft wir das selber schon gemacht haben. Tata, wir machen das Falsche, obwohl wir wissen, dass es nicht richtig ist. Aber weil wir nicht wissen, wie wir es ändern können, machen wir es einfach. Und ziehen die Sache einfach durch und tun so, als wenn wir keine Chance gehabt hätten. Funktioniert aber nicht. Treue ist eine schwierige Geschichte. Treu zu bleiben. Und an den richtigen Sachen treu zu bleiben vor allem. Und dann habe ich noch eine Frage. Wie sieht es mit Erziehung aus? Guck dich mal die Tochter an. Die ist super erzogen, oder? Papa kommt, merkt die Tochter, oh nein, ich muss meine Tochter opfern und ich habe keinen Ausweg. Und was macht die Tochter? Papa. Tu es. Ist doch super erzogen, oder? Was hätten denn eure Kinder gemacht? Ja, ich weiß schon, was meine Tochter gemacht hätte. Die hätte mir was erzählt. Ja? Die hätte mir erstmal eine Standpauke gehalten, ob ich sie noch alle richtig auf dem Kamm habe. Ja, sage ich. Und dann geht sie 2 Monate und haut ab. Ja, also die geht nicht zur Schlachtbank. Warum auch? Aber diese Tochter sagt, Papa, ja, du hast recht. Ist das nicht eine tolle Erziehung? Hat da nicht Erziehung richtig funktioniert? Bei uns tun die Kinder nicht das, was wir ihnen sagen. Ja, das ist schlechte Erziehung, oder? Das ist nicht erzogen, die Kinder. Alle frech. Der Lehrer meiner Tochter sagt, sie ist vorlaut. Ja, weil sie sich nichts von ihm erzählen lässt. Ja, immer auch mal noch einen Spruch zurückgibt und nochmal nachfragt. Ja, schlecht erzogen, oder? Das ist doch die richtige Erziehung. Ja, dass unsere Kinder das tun, was wir ihnen sagen. Dafür sind wir Eltern doch da, oder? Den Kindern das Gute mitzugeben, damit sie tolle Mitglieder unserer Gesellschaft sind. Aber voll daneben, oder? Wer will denn seine Kinder so erziehen? dass sie wissentlich in so eine Situation hineingehen und sagen, Papa, du darfst mich opfern für deinen Mist, den du verzapft hast. Wollt ihr das von euren Kindern? Ich möchte das nicht von meinen Kindern. Wenn ich Mist gemacht habe, müssen meine Kinder das nicht ausbaden. Das dürfen die schön, ganz schön für sich selber auch in die Hand nehmen. Oder? Und dann frage ich mich, wie erziehen wir unsere Kinder heute? Wozu? Was ist das Ziel unserer Erziehung? Was machen wir mit unseren Kindern? Was machen wir mit denen, die uns anvertraut sind? Die wir vielleicht auch als Leiter begleiten? Was machen wir mit den Menschen, mit denen wir im Team arbeiten? Wann bin ich ein guter Teammitarbeiter, wenn ich mache, was der Chef sagt? Auf der Arbeit. Wann bist du ein guter Mitarbeiter? Wenn du immer auf das hörst, was alle anderen sagen und du nie aufmuckst und immer schön mitmachst? Versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht um eine Revolution, ja, aber man muss ja mitdenken. Wir müssen doch unsere Kinder und unsere Jugendlichen zum Mitdenken animieren. Die müssen doch selber ein Verständnis entwickeln davon. Und diese Tochter hatte kein Verständnis. Sie konnte nur das nachreden, was ihr Vater ihr gesagt hat. Mehr war da nicht. Okay, die Zeit war auch eine andere. Und alle anderen Mädchen waren ja genauso. Die sind ja mitgegangen, waren ja auch heulen auf dem Berg. Ja, anstatt ihren Mantel mitzugeben und eine Tasche voll Essen und ein bisschen Geld rein und sagt, sieh zu, dass du abhaust. Ja, du hast 8 Wochen Zeit, da kriegt dein Vater dich niemals. Ja, wenn du wegrennst. Hat sie nicht gemacht. Die Freundinnen haben das nicht geraten. Die sind alle schön wiedergekommen. Und dann kommt das Krasse, was ich bei dieser Erziehungsfrage so sehe. Habt ihr am Ende ganz aufgepasst? Das ist Brauch in Israel geworden, dass die jungen Mädchen weinen 4 Tage über die Tochter von Jephtha. Die sollen sich nicht zusammenschließen und einen Protestzug machen und sagen, nie wieder so wie bei Jephtha. Ja? Nee, da wird in die gleiche Kerbe geschlagen und denkt dran, wie toll das war und welche Treue die Tochter hatte und wie das war. Treue muss sich an der Richtigkeit dessen messen, wofür sie steht. Und Menschenopfer war gar nichts im Reich Gottes, das ging nicht, das war nicht in Ordnung. Und deswegen war die Erziehung auch nicht in Ordnung. Und ich weiß nicht, ob ihr das in eurem Leben auch schon mal so erlebt habt, dass Menschen so für eine Sache brennen, ohne dass ihnen wirklich bewusst ist, dass die Sachen nicht in Ordnung sind, dass die Sachen falsch sind. Und du stehst davor, du siehst den blinden Eifer, du siehst, dass das nicht richtig ist und du kannst eigentlich nichts tun. Du kannst nichts tun. Und ob es heute ist oder vor, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Jahren, ist völlig egal. Es ist immer falsch. Es ist immer falsch. Was können wir aus der Geschichte von Jephtha noch so mitnehmen? Ich habe die Predigt schon ein paar Mal gehalten. Und jedes Mal kommt es mir so in meinem Leben hoch. Ja, ich denke so an die Entscheidungen, die ich früher getroffen habe. Ja, so als Jugendlicher. Tada, ja, ich habe Recht und du nicht. Und die Diskussion nächtelang über irgendwelche Sachen. Und keiner kommt auf die Idee, zum Jephtha zu gehen und zu sagen, pass mal auf, Jephtha, hast du das mal gelesen? Mal, da steht, wenn du dich in die Petrouille geritten hast, kannst du dich freikaufen. Geh zum Priester, klär das mit ihm und du kannst deine Tochter behalten. Er hatte keine anderen Kinder. Ist jetzt nicht so, dass Papa 20 Töchter und 34 Söhne hatte und sagte, na gut, morgens merke ich eh nicht, ob die da ist oder nicht. Nein, das war das einzige Kind. Und warum hatte er nur eine Tochter? Warum? Vielleicht war das mit seiner Frau gar nicht anders möglich. Vielleicht war die Tochter schon ein Wunder. wie das in manchen unserer Familien ja auch so ist, dass das Kind ein Wunder ist, wo die Ärzte sagen, naja, ihr könnt keine Kinder kriegen und dann passiert doch irgendwo was. Ja, und dann hast du ein einzelnes Kind. Dann hast du so eine einzige Sache und die reitest du einfach nieder, weil du denkst, dass du an etwas festhalten musst, weil sich das so gehört. Schwer. Die Geschichte von Jephtha ist eine Geschichte von einem Mann, der ein Held ist. Der ist nicht irgendwer. Der Jephtha ist ein Mann, der vom Geist Gottes ergriffen wurde. Was heißt das für mich? Bist du vom Geist Gottes ergriffen? Hast du von Gott einen Auftrag? Weißt du, was Gott mit dir vorhat? Wohin er dich bringen will? Aber eins kann ich die Geschichte von Jephtha lehren. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, bist du vor Dummheiten nicht frei und auch nicht sicher. Nur weil du meinst, im Auftrag Gottes zu handeln, bist du nicht fehlerlos, stehst du nicht über den Dingen. Die Kreuzzüge im Mittelalter, die Kämpfe im 20. und im 19. Jahrhundert über das, was richtig ist, wie viele Menschen sind für den Glauben gestorben? War das alles immer richtig und die anderen immer alle falsch? Die Geschichte von Jephtha lehrt uns, dass wir mit einer gewissen Demut an das Leben rangehen müssen. Dass wir besser zweimal prüfen. Und dass wir vor allem keine Angst haben, Fehler einzugestehen und sie wieder gut zu machen. Was wäre passiert, wenn Jephtha gesagt hätte, komm mal mit, Mädchen, wir gehen mal zum Priester. Und mit dem Priester verhandelt hätten, es wurde nämlich verhandelt, wie viel man dann zu bezahlen hatte. Und dann hätte der Papa das bezahlt. Wäre Jephtha glücklicher geworden? Wärt ihr glücklicher, wenn euer Konto leer ist und euer Kind lebt? Ich glaube schon. Ich glaube, beim Jephtha ist es genauso. Ich glaube, dem war das Geld nicht wichtig. Der war in so einer Eingeschränktheit, vielleicht ein bisschen verblendet von seinem Auftrag, für Gott etwas zu tun, vielleicht ein bisschen zu sehr ins Licht gerückt durch den Erfolg, den er hatte, und hat eine schlechte Entscheidung getroffen. Und die hat er bis zum Ende geritten. Und die Entscheidungen wurden immer schlechter. Und das Ergebnis auch. Und ich glaube, dass diese Geschichte in der Bibel steht, um uns genau davor zu bewahren. Dass man, während man diesen Ritt macht, wird man Fehler machen. Aber es gibt immer Weggabelungen. Es gibt immer, wo man nochmal abbiegen kann. Man muss nicht wie die Lemminge auf den Abgrund zurennen und dann freudestrahlend den Abhang runterstürzen. Muss man nicht machen. Man kann auch bremsen. Auch wenn man denkt, dass einem dann so ein Zacken aus der Krone rausbricht und dann das Image ein bisschen ramponiert ist. Und da kommt mir immer gleich der Satz der Tochter, Vater, du musst tun, was du Gott versprochen hast, denn er hat ja auch was für dich getan. Als wenn Gott das für ihn getan hätte, hätte Gott eh gemacht. Und vielleicht müssen wir auch manchmal aufwachen, dass es nicht auf unser Tun ankommt. Ob Gemeinde wächst, ob Menschen mit Gott in Berührung kommen, das ist nicht unsere Aufgabe, ist nicht unser Verdienst. Das, was da passiert, das hat Gott in seiner Hand. Und wenn es so passiert, passiert es so. Und wenn es so passiert, passiert es so. Wir sind nur die kleinen Zünglein an der Waage. Und ich glaube mittlerweile, dass das meiste, was im Leben passiert, das meiste, was wir so in unserem Dienst auch für Gott tun, das meiste ist nicht für die Menschen, das meiste ist für uns selbst. Dass uns bewusst sind, wer wir vor Gott sind und wie wir mit der Sache umgehen. Den Sieg über die Ammoniter hätte Gott auch jeden anderen noch kriegen können. Gott hatte noch ein Reservoir, der hatte noch ein Arsenal von Waffen, die er hätte noch ins Spiel bringen können. Da waren ja nicht mal Engel mit im Spiel. Ja? Also, wenn Jephtha eingeknickt wäre, hätte es jemand anders gemacht. Und deswegen, glaube ich, darf es uns ganz bewusst werden, dass das, was wir tun, am meisten auch für uns ist. um zu wissen, wie ich zu Gott stehe. Ich lade euch ein, dass wir noch zusammen beten. Großer Gott, wenn ein junges Mädchen sterben muss, so völlig ohne Schuld, dann tut mir das sehr weh, weil es heute immer noch so ist, dass Menschen sterben, obwohl sie überhaupt gar keine Schuld daran haben. Sicher, kein Mensch ist ohne Fehler und vielleicht kann man auch bei jedem Menschen irgendwo eine gewisse Schuld finden, aber nichts rechtfertigt, wenn man Menschen umbringt. Und wenn ich dann Jephtha sehe, dann sehe ich manchmal auch mich darin. Wie motiviert ich bin, um Dinge zu tun. Wie einsatzfreudig, wie zögerlich, wie zweifelnd ich auch sein kann. Und diese Mischung mich dann immer wieder herausfordert, weiterzugehen und zu tun. Und du redest nicht, sondern du hörst nur zu. Und ich rede mich um Kopf und Kragen. Und manchmal ist das in meinem Leben auch so, dass ich Dinge mache und tue, die ich besser nicht machen würde. Vater, hab du Dank dafür, dass du uns den Weg der Erlösung gibst, den Weg der Vergebung, den Weg der Gnade. Dass wir nicht für das leiden und gerade stehen müssen, was wir hier verzapfen. Und das verdanken wir deinem Sohn, der nicht von dir geopfert wurde, sondern der sich selbst geopfert hat. Der nicht an anderen etwas vollzogen hat oder du nicht an ihm etwas vollzogen hast, sondern er für uns eingestanden ist. Und vielleicht ist das auch ein Gedanke, den du uns vielleicht einfach auch mitgeben kannst, dass wir nicht immer nur gegen den anderen handeln, sondern dass wir uns auch mal zusammennehmen und einfach mal schauen, was wir für den anderen tun können. Und dass wir unser Herz öffnen und merken, dass der Verzicht und die Rücknahme von uns selbst uns selber auch ein Stück reifer und größer werden lässt. Und ich habe nicht den Eindruck, dass dein Sohn kleiner und mickriger geworden ist, weil er sich für alle geopfert hat, sondern dadurch hat er seine wahre Größe bewiesen. Und vielleicht können wir das im Alltag auch, dass wir manchmal uns lieber uns selber opfern als den anderen. Dass wir manchmal lieber zurückziehen, als die Faust nach außen gerade zu strecken und den anderen zu treffen. Vater, hab du Dank, dass wir mit unserer Fehlerhaftigkeit bei dir nicht durchs Sieb fallen, sondern dass du uns auffängst, dass du uns Mut machst und sagst, steh wieder auf, komm weiter. Es gibt gute Wege, es gibt gute Dinge, die du noch tun kannst, auch wenn du nicht perfekt bist. Und ich glaube auch, dass Jephtha weiter für Gott Dinge getan hat und dass Gott das mit ihm klärt und dass das nicht so gehen kann und dass es uns eine Warnung sein kann. Hab du Dank, Gott, dass du unser Herz aufrüttelst und dass wir nicht in Lethargie erstarren, sondern dass wir durch dein Wort immer wieder neu erfrischt werden. Amen.